Eigentlich haben wir jetzt genug zu tun. Lasst uns so leben, mit dem Bewusstsein, dass der König wiederkommt und dass wir uns nicht schämen müssen. Dieses Bewusstsein, er wird da sein, habe ich meinen Auftrag als Nachfolger Jesu erfüllt. Wird sich Jesus mit mir freuen? Alles möglich durch dieses Kreuz. Nicht dieses, sondern das Kreuz, das Jesus auf sich genommen hat. Alles möglich. Ohne schaffen wir es nicht. Jeden Tag sollten wir dort hingehen. Eigentlich ist das ganze Singen, alle Texte, die wir sprechen, schon Predigt genug. Es ist mit so starkem Inhalt, und ich warne uns davor, nur auf die Melodien zu schauen und was so gut tut im Herzen, sondern lasst uns die Worte aufnehmen, die wir singen, die wir aussprechen. Gott hört diese Worte. Und er weiß, ob wir das ernst meinen in unserem Herzen, ob wir einfach nur etwas mitplappern oder ob wir das wirklich ernst meinen. Und wenn ich sehe, was in der Welt so los ist, dann freue ich mich schon, dass Jesus wiederkommt. Auch wenn ich weiß, dass wir an irdischen Dingen hängen. Aber Gott sagt, ja, ich weiß, du würdest gern noch deine Enkelkinder groß werden sehen. Ja, ich weiß, du würdest gern noch dies und das tun. Und doch weiß ich, dass sein Wunsch über allem steht, dass sein Wille über allem steht und dass es bei ihm am schönsten ist, auch wenn wir es uns noch nicht vorstellen können. An einen Ort des Friedens. Und wenn wir ehrlich sind, sehnen wir uns nach diesem Ort des Friedens, weil wir einfach nach seinem Wesen geschaffen sind. Und Gott ist Liebe und ist Frieden. Gott selbst will den Frieden. Aber er lässt uns einen freien Willen. Und dieser freie Wille, der will mehr hier auf Erden. Der will mehr erreichen. Der fängt an zu hassen. Der fängt an neidisch zu sein. Der fängt an, mehr Geld im Portemonnaie haben zu wollen. Wünsche zu haben, braucht man zwar nicht, aber ist ja schön, wenn man es hat. Und ich merke immer wieder, Gott geht mit unseren Wünschen. Und er verbietet uns nicht, ein tolles Auto zu haben oder Geld genug oder sogar zu viel im Portemonnaie zu haben. Aber ich weiß, er wird genau hinschauen, was wir mit Reichtum machen. Da wird er schauen. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht der Richter dieser Welt sein muss. Und ich bin sehr froh, dass das nur einer wirklich kann, weil nur einer gerecht ist, unser Herr im Himmel. Wir fahren heute fort mit der Predigtreihe über die geistliche Waffenrüstung. Wir haben bereits erkannt, dass es unmöglich ist, als Christ ohne Waffenrüstung Gottes auszukommen. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel und seine Gerechtigkeit seine Rüstung. Über den Gürtel der Wahrheit haben wir letzte Woche gesprochen und heute reden wir über seine Rüstung. Seine Gerechtigkeit ist seine Rüstung. Und dann sagt Gott, aber wer bis zum Ende durchhält, der wird gerettet werden. Und gerade jetzt in den Zeiten brauchen wir das, diese Zusage, dieses Durchhalten. Und Gott sagt immer wieder, dass er uns alles gibt, damit wir ein Überwinder sein können in dieser gefallenen Welt. Er wird uns alles geben. Und er sagt, wer durchhält, egal wie, glaube ich, hat ja nicht gesagt, aber nur wenn du am Leben bleibst oder wenn du stirbst, vielleicht sogar als Märtyrer oder was weiß ich, was man alles so hört manchmal. Nein, einfach nur, wer durchhält, wer ihm treu bleibt, der wird gerettet werden. Man sagt, dass bei Marathonläufern 90% des Erfolgs im Durchhalten liegt. Mit anderen Worten, 90% des Erfolgs besteht einfach darin, nicht aufzugeben. Und zwar egal, was du machst. Nicht in der Gemeinde, nicht in der Familie, nicht bei Streitigkeiten, ich weiß nicht wo, nicht aufzugeben. Gott wird mit uns sein und wenn es passiert, dass irgendwo Unebenheiten sind oder Streitigkeiten sind, dann hat das auch einen Sinn, wenn Gott das zulässt. Oft wollen wir das nicht oder erkennen das nicht. Wir laufen ganz schnell weg davon. Aber es macht einen Sinn und Gott macht etwas Gutes draus. Er hat in seinem Wort gesagt, dass er aus allen Dingen das Beste macht. Das heißt, hast du Probleme in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, mit den Nachbarn oder sonst wo in der Ehe, gib nicht auf. Sei nicht verzagt, der Herr kämpft für uns. Auch das ist ein Wort, das in der Bibel steht. Der Herr kämpft für uns. Und wir wissen, dass er irgendwo gesagt hat, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, die wir zunächst mal gar nicht sehen, die aber da sind in der unsichtbaren Welt. Und das sind Kämpfe, die können wir nicht führen. Die muss Gott führen, aber wir müssen seinen Arm bewegen. Und dazu gehört auch das Gebet, was wir heute getan haben. Und dazu gehört die gesamte geistliche Waffenrüstung. Wozu brauchen wir so etwas? Und warum müssen wir kämpfen? Ehrlich gesagt, ich will gar nicht kämpfen. Ich habe echt genug davon. Ihr etwa? Ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Ich sage euch jetzt bestimmt nichts Neues, aber wir werden permanent angegriffen. Ja, auch wenn wir nicht in der Ukraine wohnen, auch wenn wir hier sind, die geistlichen Kämpfe sind unglaublich. Wir werden angegriffen. Warum? Wir haben es schon mal gehört vorhin, weil Satan einfach weiß, dass seine Zeit ein Ende haben wird und mit in dieses Verderben, mit in diesen ewigen Tod will er ganz viele Anhänger Jesu mitreißen. Er gönnt dir nicht das ewige Leben bei Gott. Glaub mir, er wird alles tun, um dich davon wegzuziehen. Satan ist, auch das haben wir schon gehört, den Vater der Lüge und des Verderbens. Er ist voll Hass und Neid und voll Habgier. Und wie viel er davon ausgesät hat, das sehen wir doch in der Welt. Das sehen wir doch unter uns. Wir sehen es jeden Tag. Und leider hat das unser Herz auch schon erreicht. Wir sind da nicht frei von. Nur das Kreuz kann uns frei machen. Nur das Kreuz kann uns rein machen und wieder in die Nähe Gottes bringen. Bitte vergesst nicht, in der Bibel wird deutlich gesagt, dass wir es mit Mächten des Bösen zu tun haben, die real sind, die sehr einflussreich sind. Sie sind keine bloßen Hirngespinste, sondern sie existieren tatsächlich und sind im Leben des Menschen sehr, sehr aktiv. Und wenn sie auch ihre Macht verlieren, wenn wir Jesus unser Leben geben, dann verlieren sie Macht an uns eigentlich. Aber wenn sie ihre Macht verlieren, wenn wir Jesus dann Ja gesagt haben und mit ihm leben wollen, so sind solche dämonischen Mächte darauf aus, ihre Kontrolle über das Leben des Gläubigen zurückzugewinnen. Die bleiben ja nicht zugucken, wie wir so den Weg mit Jesus da durchmarschieren. Die Dämonen, sie finden Mittel und Wege, um den Fortschritt des Evangeliums aufzuhalten und bringen Gläubige ganz oft dazu, nach ihrem alten Lebensstil zu leben. Sie bringen Gläubige dazu, ihre geistliche Nahrung nicht zu sich zu nehmen. Das heißt, Gottesdienst versäumen, naja, ist ja auch nicht so schlimm, wenn man mal nicht geht. Ja, Gottesdienst versäumen. Aber wenn du zu Hause auch mal lassen, Holzessen mal ausfallen, wie würdet ihr denn darauf reagieren? Wir lassen das Essen mal ausfallen. Aber die geistliche Nahrung, die lässt man ganz oft ausfallen. Keine Andacht zu Hause, kein Bibelwort lesen, kein Bibelkreis. Geschwister, wir verhungern geistlich. Wir verhungern, wenn wir das nicht tun. Und wir brauchen das. Dabei heißt es in Gottes Wort eindeutig, wie? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wie ernst nehmen wir das? Jesus antwortet da mit Worten aus der Tora, dem Gesetzesbuch der Bibel, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, 3. Da heißt es, Zitat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn geht. Es gibt verschiedene Übersetzungen, heißt aber immer dasselbe. Und das erinnert an das Manna-Wunder, das dem Volk Israel in der Wüste geschehen ist. Erinnert an eine kollektive, von Angst befreiende Erfahrung des Volkes Israel, das in seinem Gedächtnis aufbewahrt ist, nämlich die Erinnerung an ein eingehaltenes Versprechen Gottes in der Stunde der allerhöchsten Not, wo es um Leben und Tod, wo es also ums Überleben ging. Auch Petrus hat etwas gesagt und ich fand das so toll, Ursel. Wir haben uns nicht abgesprochen und trotzdem haben wir so viele Ähnlichkeiten heute in dem, was gesagt wurde. Im Petrusbrief im ersten steht, bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Und dann geht es aber weiter im Vers 9. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in der Welt, in dieser Welt, diese Leiden ertragen müssen. Habt ihr das schon mal gelesen? Ja, dass alle Christen in der Welt diese Leiden ertragen müssen. Müssen also Nicht-Christen kein Leiden ertragen? Doch, sicher, das wissen wir. Man könnte vielleicht eher so sagen, nur weil ihr Christen seid, bleibt euch das Leid nicht erspart. Ich habe versucht, es mal anders auszudrücken und ich glaube, so passt es. Nur weil wir Christen sind, bleibt es uns nicht erspart. Doch stark und fest im Glauben sollen wir die Angriffe, die auf uns zukommen, abwehren. Gegen Satan? Hallo? Jesus hat das wohl geschafft, als er verführt wurde in der Wüste. Wir wissen das. Und auch sonst hat er es geschafft. Aber wir? Jesus sagt, wir können das. Aber wir brauchen eine Ausstattung dazu. Wir brauchen eine Ausrüstung dazu. Und letztes Mal sprachen wir über den Gürtel der Wahrheit. Wisst ihr noch, was da rausgekommen war? Den Gürtel der Wahrheit bedeutet, umgürte dich mit Gottes Wahrheiten. Mit dem, was Gott sagt. Nicht, was wir meinen. Nicht, was wir denken, was uns gut tut oder was wir brauchen. Sondern, was sagt Gott dazu? Umgürte dich damit als allererstes. Und dann geht's weiter mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und da haben wir ja schon gelesen, rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel, das haben wir eben gehört und letztes Mal drüber gesprochen. Und rüstet euch aber auch mit seiner Gerechtigkeit. Das sei eure Rüstung. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das schöne Bild, ich habe ein anderes Bild gesucht, was ich vor vielen Jahren mal hatte. Genau. Letztes Mal, die Rüstung hat mir nicht so gefallen, oder vor 2 Wochen, als ich anfing. Diese hier ist für mich etwas deutlicher. Wir haben mit dem Gürtel der Wahrheit angefangen. Na, das ist links eins. Und dann heute der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dieses Bild hat mir der Sebastian Otto einmal rausgesucht, weil ich nie zufrieden war mit diesen Rüstungen, wie ich sie gefunden habe, dass es mal ein bisschen für uns deutlich wird. Und er hat damals zu diesem Bild Gedanken losgelassen, die er hatte. Und die hat er schriftlich festgehalten und ich fand die noch. Und ich dachte, das muss ich doch jetzt mal, die lagen bei dem Bild nämlich dabei, muss ich euch mal vorlesen, was er damals für Gedanken hatte. Es ist mir ein Bedürfnis, dir meine Gedanken mitzuteilen, schreibt er. Mir ist gerade klar geworden, warum mir das mit dem Bild wirklich so wichtig ist. Wir sind nicht wie die in alle Richtungen extrem gepanzerten Ritter aus dem 16. Jahrhundert, sondern wirklich wie die Römer, die im Kampf auf ihre Mitstreiter angewiesen sind und geschützt sind. Besonders der Vergleich des Feindes mit einem brüllenden Löwe macht das deutlich, wenn wir uns im geistlichen Kampf in der Gruppe, also in der Gemeinde, so formieren, dass jeder zu beiden Seiten gerüstete Geschwister hat und alle ihre Aufmerksamkeit auf die Bedrohung durch den Feind richten, dann kann nicht viel passieren. Aber alleine, selbst mit voller Waffenrüstung, dem Feind entgegenzutreten, birgt ein hohes Risiko, letztlich doch überwältigt zu werden. Toll, gell? So viel wieder zum Schutzrahmen der Gemeinde. Es ist Gottes liebstes Kind, seine Gemeinde, und ich glaube auch, dass sie unter besonderem Schutz steht. Und ich habe mir einen Satz ausgedacht dazu, denn nur wenn Gemeindeglieder zusammenstehen, können sie den geistlichen Kampf defensiv oder offensiv wirksam führen. Es ist alleine nicht so gut. Ich muss immer wieder an das Bild denken, der Hirte mit seinen Schafen, wenn dieses Schaf ausbricht, wie das Schaf, wenn es nicht in der Herde bleibt, so in großer Gefahr steht, dass ein wildes Tier dieses Schaf reißt. Und es ist ein schönes Bild auch für Gemeinde. Wer rausgeht und denkt, er braucht keine Gemeinde, steht in derselben Gefahr, gerissen zu werden, geistlich zu sterben, heißt das. Es ist gut, im Schutzrahmen der Gemeinde zu stehen. Der Panzer, gemeint ist der Brustpanzer, aus dem Griechischen kommt das, Thoraka. Die römischen Soldaten trugen so ein Ding, wir haben es gesehen vorhin. Ich stelle mir das schrecklich vor, ehrlich gesagt. Das muss schwer gewesen sein. Die so einen Brustpanzer tragen, die müssen echt durchtrainiert sein. Aber wirklich so ein Ding, das ich glaube, weiß nicht, wie viel Kilo sowas wiegt. Also Schwächlinge können so eine Rüstung nicht tragen. Und glaubt ihr, wenn ich nur von leiblicher Nahrung lebe und geistliche Nahrung nicht aufnehme, bin ich dann stark oder kann ich dann die geistliche Waffe und Rüstung anziehen? Ihr merkt, das eine geht nicht ohne das andere. Es ist wichtig, Gebet zu haben, Gemeinschaft zu haben, im Schutzrahmen der Gemeinde unter Jesu Führung zu stehen, dass man sich gegenseitig ermutigt, lehrt, ermahnt und alles halt, ja, gegenseitig. Was der eine nicht sieht, sieht der andere. Was der eine nicht kann, kann der andere. Und so kann man sich gegenseitig unterstützen und stark machen, dass wir wirklich letztlich gemeinsam Überwinder sind. Für Schwächlinge ist das nichts. Aber wenn wir keine geistliche Nahrung aufnehmen, dann werden wir jeden Tag schwächer. Aber was macht der Panzer? Um dann nochmal hinzuschauen, der Panzer, er schützt Herz und er schützt die inneren Organe. Und wir wissen, was das Herz bedeutet für Jesus im geistlichen Sinne. Na, das sitzt die Liebe. Da sitzt alles, was Gott uns schenken will. Das Herz und die Organe werden durch diesen Panzer geschützt. Interessant fand ich, dass er mit Hilfe eines alttestamentlichen Zitats gedeutet wird, dieser Panzer. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber es steht schon in Jesaja, er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Die Gerechtigkeit wie einen Panzer anlegen, was bedeutet das für euch? Ich habe es mal genauso jetzt geschrieben, wie beim letzten Mal. Der Panzer der Gerechtigkeit bedeutet für mich das Leben in der Heiligung. Wir kommen noch mal drauf. Gerechtigkeit, das ist ein Wort, worüber die Bibel in zweierlei Weise spricht. Zum einen geht es um die Gerechtigkeit, die Jesus schenkt. Menschen kommen zu ihm und bekennen ihre Schuld. Und sie bitten auch um Vergebung. Und dadurch, dass sie ihre Schuld ans Kreuz bringen, dadurch werden sie gerecht. Und dadurch werden sie rein. Das heißt, sie sind akzeptiert für Gott, vor Gott. Der Weg zu ihm ist wieder frei geworden. Zum anderen, Und das ist hier vor allem gemeint. Die Gerechtigkeit, die wir tun, nachdem wir Vergebung von Jesus erfahren haben, also das Leben in der Heiligung. Wir brauchen Vergebung von Jesus immer und immer wieder, um auf dem Weg der Heiligung zu bleiben. Sonst laufen wir ganz schnell raus. Die Gerechtigkeit wie einen Panzer anlegen. Um in dem geistlichen Kampf bestehen zu können, ist es so wichtig, ja, es ist lebensnotwendig, dass wir nach den Maßstäben Gottes leben. Und zwar so konsequent und nicht nach den Maßstäben, die uns diese Welt gibt. Dann bleiben wir auf dem Weg der Heiligung, wenn wir das tun. Was passiert, wenn wir nach menschlichen Maßstäben leben? Nach unserem Gusto, nach unserem Willen also. Wir geben damit der Sünde Raum. Wir werden zum Sklaven der Sünde, der Süchte, der Verführungen. Und wir verlieren Stück für Stück den Panzer der Gerechtigkeit, diesen mächtigen Schutz. Und das bedeutet, wir werden schutzlos im geistlichen Kampf. Im 1. Petrus 15 steht, jetzt sollt ihr leben wie Christus, der euch als seine Jünger berufen hat. Vorbildlich, ja heilig soll euer ganzes Leben sein. Ich fand es eine interessante Darstellung, Gerechtigkeit als Waffe zu nutzen, die mein Selbstgefühl, mein Selbstwertgefühl schützt, die mir Zuversicht vermittelt. Ihr kennt das, wenn ich so ein Ding anhabe, dann muss ich aufrecht stehen, Brust raus, Kopf hoch, im Glanz der Gerechtigkeit wandeln. Mit so einer Rüstung haben wir auch eine andere Haltung, eine ganz andere Haltung. Und da hat der Feind mehr Respekt vor, als wenn wir in dieser geduckten Haltung und ich arme. Nein, wir sind nicht arm. Wir haben Erlösung durch Jesus Christus. Ja, und dann dürfen wir anders gehen. Und das ist auch eine andere Autorität. Wenn uns das bewusst ist, stehen wir anders mit dem Panzer der Gerechtigkeit und treten dem Feind ganz anders entgegen. Wir tragen so viele Gedanken mit uns rum, die der Feind liebt, weil er uns täuschen kann damit, weil er uns verführen kann damit, weil er uns unfähig macht, dass wir unseren Platz in der Nachfolge wirklich annehmen können. Gedanken der Wertlosigkeit, Gedanken der Selbstverdammnis, Gedanken von Schuld, von Versagertum, die Gefühle, unwürdig zu sein, Mutlosigkeit, Minderwertigkeitsgefühle, das kennt ihr doch alle irgendwie auch. Manche ein bisschen, manche ein bisschen mehr und manche ganz viel. Und ich sage euch, der Feind liebt das, wenn ihr so denkt. Aber Gott sagt, hey, steck dich mal wieder in die Waffenrüstung. Geh aufrecht und zeig dem Feind die Stirn. Sag ihm, wer du bist. Wenn du gerecht gesprochen bist durch Gott, dann darf dir das niemand rauben. Die Einstellung zum Kampf als Überwinder leben zu wollen, ist auch abhängig von deinen Gedanken. Es ist abhängig von deinem Willen. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns an die göttliche Zuversicht und die Verheißungen erinnern, die da heißen, du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Ja, das kann ich nicht groß genug schreiben, weil eben ganz viele Menschen das nicht von sich glauben. Dass sie ein Unikat sind, dass sie für Gott wichtig und wertvoll sind, egal wie viele Fehler wir gemacht haben. Und ich merke das immer spätestens beim Abendmahl, wenn wir erkannt haben, dass Jesus uns ruft, dann bleibt niemand sitzen. Und dann merke ich, wenn das Selbstwertgefühl über allem steht und die wichtigste Zusage Gottes an dich übertüncht. Aber du bist wertvoll. Und wenn das oben steht, dann stehst du beim Abendmahl auf. Dann willst du teilhaben an dem, was dich befreit hat, dich zu erinnern, was passiert ist. Und lasst euch nicht einreden, ihr habt zu viele Fehler gemacht. Ihr seid nicht würdig. Gott hat uns würdig gemacht durch sein Opfer am Kreuz. Lasst dir das nicht rauben. Petrus ermutigt euch und uns immer wieder, seid nüchtern und hofft auf die Gnade Gottes. Seid nüchtern, dröhnt euch nicht zu mit weltlichen Dingen, was da draußen los ist, mit Lebenslügen und sonst was. Sonst vergesst ihr das oder hört die Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr. Du bist wertvoll für mich. Darum hofft auf die Gnade Gottes. Bleibt nüchtern. Gott ist da. Wir wissen das. Er lebt. Wir wissen das. Und er lässt uns nicht allein. Und wir wissen das. Und dazu sage ich, wir sind gerecht aus Glauben. Was glaubst du? Wir sind gerecht aus Glauben. Ich höre jetzt natürlich auch die Geschwister, die manchmal sagen, ach, wenn du wüsstest, wie es mir geht, ach. Wenn du wüsstest, wie dreckig es mir gerade geht, wie viel Sorgen ich gerade habe. Aber Notlagen, gleich welche, haben auch ihre guten Seiten. Glaub mir, sie sind durchaus ein großartiger Gewinn für unseren geistlichen Weg. Glaubt ihr das, dass Notlagen ein Gewinn sind für unseren geistlichen Weg? Das wäre jetzt nochmal eine andere Predigt, die ich sicher auch irgendwann mal halte. Doch denk daran, dass Gott dich vorbereitet auf ein Leben der Hingabe. Auf ein Leben der Hingabe. Und jede Zeit der Not bringt dich geistlich ein Stück weiter voran. Für mich waren die Zeiten der Not die geistlich wertvollsten Zeiten. Sie haben mich so nah ans Herz Jesu gebracht und haben mich rausgeholt aus meinem Sumpf, bis ich die Lebenslüge, dass ich nichts wert bin, nicht mehr geglaubt habe. Gerechtigkeit. Nun, wer ist uns das beste Beispiel für Gerechtigkeit? Wissen wir alle, Jesus. Wer ist gerechter als er? Niemand. Niemand. Mir fällt da spontan König Salomo ein. Bei diesem Gedanken musste ich da einfach dran denken, der bei einem Streit um ein Kind die leibliche Mutter dadurch herausfand, weil sie nicht wollte, dass das Kind mit dem Schwert geteilt wird. Erinnert ihr euch? Ja, das sind zwei Frauen und die sagen beide, das ist mein Kind. Wem soll der König jetzt glauben? Er wollte die wirkliche leibliche Mutter herausfinden und dann kam er auf die geniale Idee, das Kind mit dem Schwert zu teilen, damit jeder ein Stück bekommt. Das muss man sich mal vorstellen. Wie grausam. Die leibliche Mutter wollte, dass das Kind am Leben bleibt und wollte es der anderen Frau lieber überlassen. Und da wusste der König, wer die richtige Mutter ist. Das ist doch gerecht, oder? Ich erinnere mich an noch eine Geschichte, die ich in der Schule lesen musste. Da ging es im kaukasischen Kreidekreis in einem Drama von Bertolt Brecht um Ähnliches. Der Dorfschreiber Aztak, er war kein Rechtsgelehrter, aber es war Krieg. Und so kam er auf den Richterstuhl. Er war so eher so ein verschmitzter Lebenspraktiker. Aber er war beliebt bei den armen Leuten. Auch er musste irgendwie eine Mutterschaft beweisen und er machte ein Experiment. Es wurde ein Kreidekreis gezogen und der kleine Michel, er wurde hineingestellt. Beide Frauen, die den Anspruch auf das Kind hatten, sollten versuchen, das Kind zu sich aus dem Kreis zu ziehen. Denn es heißt, die wahre Mutter wird die Kraft haben, ihr Kind aus dem Kreis zu reißen. Wie würdet ihr reagiert haben? Eine schreckliche Situation. Die Gouverneursfrau reißt das Kind herrisch an sich. Doch Grusche, die Magd, lässt los, voll Mitleid. Sie tat eigentlich das, was eine echte Mutter, die ihr Kind liebt, getan hätte. Sie wollte nicht, dass dem Kind wehgetan wird. Sie lässt Liebe los. Und so kommt es, dass nicht die leibliche Mutter den kleinen Michel zugesprochen bekam, sondern die Magd Krusche, die wirkliche Liebe für den Kleinen bewiesen hatte. Zwei Geschichten mit ähnlichem Inhalt, doch so unterschiedlich. Was ist gerecht? Wir werden in unserem Leben mit ähnlichen Dingen konfrontiert. Und ich hoffe, dass immer die wahre Liebe siegt, dass die Liebe Gottes in uns siegt. Viele Gedanken sind mir auch dabei durch den Kopf gegangen. Da waren zwei weise Richter und jede wollte doch die wahre Mutter an der Liebe zu ihrem Kind erkennen. Auch sie wollten nichts anderes als Gerechtigkeit. Im Falle Salomos ist es keine Frage, die wahre Mutter zeigte wahre Liebe und sie bekam ihr Kind. Im zweiten Fall hat die leibliche Mutter ihr Kind nicht bekommen, weil sie keine wahre Liebe zeigte. Ist das gerecht? Das sind die Punkte in unserem Leben, wo ich immer denke, gut, dass ich kein Richter bin. Gut, dass ich nicht richten muss. Ich weiß nicht, ob ich es besser getan hätte. Ich weiß es nicht. Und ich komme an so viele Dinge in unserem Leben, an meine Grenzen, wo ich denke, wie soll ich richten? Ich kann dich verstehen. Ich kann dich verstehen. Was mache ich? Bin ich ein guter Diplomat? Frage ich oft Gott. Kann ich das diplomatisch regeln? Oder können wir das irgendwie anders regeln? Wir kommen immer wieder an unsere Grenzen. Und ihr merkt, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, ist es schwer, das Richtige zu tun und in der Gerechtigkeit zu wandeln. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er weist darauf hin, dass die Bekleidung mit der Gerechtigkeit Christi lebenswichtige Bereiche eines Christen bedeckt. Wenn er den gerechten Charakter Gottes in seinem täglichen Leben widerspiegelt, den gerechten Charakter Gottes, dann ist er dadurch weiterhin geschützt. Lasst uns also danach trachten. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, was bedeutet es? Die Bekleidung mit der Gerechtigkeit Christi, das Leben in der Heiligung. Der geistliche Kampf, und das ist mein letzter Satz, ist unverzichtbarer Bestandteil des Lebens als Christ. Der geistliche Kampf ist unverzichtbarer Bestandteil. Und wenn wir ihn mit der Waffenrüstung Gottes führen, dann ist Gott an unserer Seite. Und ich glaube, da liegt auch ganz viel im Argen, dass wir es oft aus eigener Kraft versuchen, ohne Gebet, einfach drauf los. Ich weiß schon, wie es geht. Wer will mir denn was sagen? Kennt ihr diese Haltungsweisen? Ja, die sollten alle ans Kreuz. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wie kann es schön sein, wenn man sieht, was auf der Welt los ist? Aber trotzdem gibt es die Schönheit Jesu in dir. Sei Licht, strahle, baue andere auf und lass Gott den geistlichen Kampf führen. Aber die Waffenrüstung musst du schon anziehen. Ich wünsche euch, dass ihr das da nie vergesst, immer dran denkt. Amen.